Höchste Welle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Und ich begrüße unsere Gäste hier im Studio vom 12. Tübinger Bücherfest. Kommen Sie, Michael Raffel und Selina Brecht. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo Matzel, schön.
Hallo.
Hallo, das 12. Tübinger Bücherfest. Wir hatten ein Jahr Pause und jetzt gibt es wieder, oder war es immer auch schon alle 2 Jahre?
Es war immer zweijährig geplant, genau.
Und jetzt war es 2 Jahre Pause? Oder
ja, 2019 und jetzt 2020 also wäre ja sowieso gar nichts gegangen. Da hatten wir Glück, dass das Bücherfest da auch nicht stattfinden sollte. Und dieses Jahr haben wir es dann doch geplant, ursprünglich für den Juni. Das mussten wir dann verschieben, weil die Corona-Lage wirklich zu aussichtslos gewesen ist. Jetzt haben wir dann diesen Termin im späten September gefunden, also jetzt ab heute. Und hoffen natürlich, dass wir wieder einen goldenen September bekommen, wie im letzten Jahr. Und die Open-Air-Veranstaltungen auch stattfinden können.
Das sieht gut aus, so am Freitagvormittag ist ein strahlender Sonnenschein vor dem Studio und dann auch in der Stadt. Wie stressig war das, diese Vorbereitung, dieses Verschieben, Terminverschiebung bei, was weiß ich, wie viele Veranstaltungen sind es im Einzelnen?
Also wir haben so an die 70 Veranstaltungen und natürlich auch verschiedene Veranstaltungsorte, die jeweils andere Bedingungen haben, andere Eigentümer haben, andere Absprachen erfordern. Das war schon auch mit Berücksichtigung der Corona-Lage eine sehr, sehr stressige Vorbereitung. Also es haben sich auch noch relativ kurzfristig Dinge geändert, zum Teil erhebliche Dinge. Wir sind jetzt gerade noch dabei zu versuchen, für Sonntag einen regensicheren Ort zu finden für die ganz großen Lesungen, die im Bürgerheim stattfinden. Also es war schon aufwendig und ich habe auch wieder zu Hause so um die 3000 Mails etwa, die das Bücherfest betreffen. Also davon ist die Hälfte von mir und die Hälfte von Menschen, die mir Fragen gestellt haben. Also du kannst sehen, es ist schon eine große Sache und natürlich kann man das auch deswegen nicht jedes Jahr machen, weil der Aufwand zu groß ist. Wir sitzen seit praktisch jetzt genau einem Jahr an der Planung.
Und wie viele Leute hast du, die dir da unter die Arme greifen? Weil eigentlich ist es ja auch ein Unding, sowas alleine zu machen.
Ja, ich muss schon sagen, wir hatten ja durch diese Corona-Lage keine Möglichkeit, ein Team zusammenzustellen, das sich regelmäßig live trifft. Wir haben es dann mehrfach versucht, so Teambesprechungen mit Zoom zu machen. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Also am Ende kann ich schon sagen, die organisatorische Arbeit lag allein bei Heinrich Riedmüller von Osiander und bei mir. Also wir haben es praktisch eigentlich das Programm mit allen Absprachen, Verträgen, Ortsabmachungen und so weiter zu zweit gemacht.
Und trotzdem bist du jetzt hier noch so entspannt da?
Es muss sein. Ohne Entspannung kann man kein schönes Bücherfest machen.
Hattest du irgendwann mal auch das Gefühl, es geht nicht mehr oder gezweifelt?
Es gab Punkte, die mich schon sehr erschüttert haben. Also wir haben etwa vor 4 Wochen erfahren, dass wir den Pfleghof-Saal nicht bekommen können, weil uni-intern festgelegt wurde, dass nur noch inneruniversitäre Veranstaltungen dort stattfinden dürfen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir den schon fest eingeplant hatten. Das heißt, der Saal im Pfleghof hätte am Freitagabend 2 große Veranstaltungen haben müssen, hätte dann am Samstag und Sonntag als Regenausweichort für die Lesungen im Pfleghof-Innenhof zur Verfügung gestanden. Das heißt, wir mussten dann doch innerhalb von, sagen wir mal, 3 oder 4 Stunden diese neuen großen Veranstaltungen, komplett verlegen und wir haben es geschafft und darauf sind wir natürlich stolz. Aber es war schon so, als ich die Mail bekommen habe, morgens um 10, bin ich erstmal in die Küche gegangen, habe meinen Kater gestreichelt, habe 2 oder 3 Zigaretten geraucht und gedacht, jetzt bleib mal unten, reg dich nicht auf, du hast ein Problem, aber du musst es lösen und du wirst es lösen.
Wie hast du es gelöst?
Wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation jetzt mit diesem wunderschönen neuen Gebäude, die Westspitze, also das erste Gebäude in der Eisenbahnstraße, in diesem Neubaugebiet, die einen sehr, sehr schönen und auch technisch hervorragend ausgestatteten Saal haben. Es handelt sich da ja um einen Zusammenschluss verschiedener Firmen, die zum Teil eben auch in der künstlichen Intelligenz arbeiten. Und mit denen haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Und der dortige Verantwortliche, der Johannes Freier, hat sich sofort bereit erklärt, sich mit mir zu treffen. Also um 10:30 bekam ich diese Mail mit der Absage. Um 12:30 stand ich beim Johannes Freier und um 1 Uhr wusste ich, dass die Veranstaltungen gesichert sind.
Enorm, ja? Also die sind so flexibel und können den...
Die waren so flexibel. Wir hatten ohnehin eine Veranstaltung dort geplant, aber eben nicht so viele, sodass da wirklich noch Platz gewesen ist. Und die Westspitze selbst ist sehr engagiert, auch was das Bücherfest betrifft. Sie haben sogar eine eigene Kulturwoche, die schon seit Montag läuft, die wir jetzt ins Bücherfest quasi integriert haben, wo auch der Vorverkauf über uns läuft. Und sie möchte natürlich auch gerne als kultureller Veranstaltungsort ins Bewusstsein in Tübingen kommen. Und da haben wir jetzt sozusagen mit dem Bücherfest Ihnen einen Gefallen getan, und der Gefallen, den wir dagegen als Gegenleistung bekommen haben, ist also praktisch unschätzbar.
Geben und nehmen, ja. Win-win.
Genau.
Was weißt du alles so über die Anfänge des Bücherfestes? Du bist doch von Anfang an dabei, ne?
Ich bin nicht von Anfang an dabei. Also 1998 war das erste Bücherfest. Das wurde damals gefeiert aufgrund des Jahrestages des ersten gedruckten Buches in Tübingen, ich glaube der 500. Jahrestag, da schlossen sich Verleger und Buchhändler in Tübingen in große Breite zusammen und sagten, okay, das feiern wir jetzt einfach, indem wir jetzt das Buch als Gegenstand eines Festes produzieren. Da war ich als Besucher und habe das sehr genossen. Ab dem Jahr 2000 bin ich dann auch als Organisator dabei, am Anfang mehr oder weniger mit ein bisschen Sekretariatsarbeiten, Schreibarbeiten, Protokolle machen und solche Dinge, bis ich dann doch relativ schnell zu einem der Hauptorganisatoren aufgestiegen bin und das Bücherfest also sozusagen seit doch gut 15 Jahren zu einem ganz großen Teil auch durch mich hindurch geht. Jede Veranstaltung dieser 70 Veranstaltungen habe ich irgendwann mal in meinem Kopf mit irgendeinem Thema bewegt, und das ist auf der einen Seite natürlich, du kannst dir das vorstellen, anstrengend und auch stressig, und auf der anderen Seite natürlich auch außerordentlich schön.
Worauf kommt es am meisten an? Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die du brauchst, um so ein Fest in der Größenordnung zu organisieren?
Ich glaube, da braucht man mehrere Eigenschaften. Einerseits solltest du natürlich in der Lage sein, Listen zu führen und dort alle Informationen niederzulegen, die dir in irgendeiner Weise zukommen. Du kannst dir vorstellen, bei 3000 Mails sind sicher unglaublich viele Informationen, zum Beispiel welcher Autor ein Doppelzimmer möchte, welche Autorin wo abgeholt werden will, wo wir die Bücher herbekommen, was die Besprechungen sind, was jetzt zum Beispiel auch die Shortlist zum Deutschen Buchpreis, da haben wir gleich drei Autoren und Autorinnen, die jetzt auf der Shortlist stehen, die Monika Helfer, die Mitu Sanyal und den Thomas Kunst, solche Dinge sind also einfach sehr vielfältig, und du brauchst einfach eine ganz gute Arbeitsgrundlage, also eine schlanke, aber aussagekräftige Liste, wo du die Ortsabsprachen niederlegst, wo du die Absprachen mit den Verlagen niederlegst, wo du deine Verteilung der Helfer oder andere Sachen niederlegst. Das brauchst du auf jeden Fall. Du brauchst schon ein Organisationstalent oder zumindest den Willen, da immer auf dem Laufenden zu bleiben, sodass du immer reagieren kannst, immer auf dem neuesten Stand bist. Es braucht aber auch natürlich die Fähigkeiten, ich hoffe, dass ich das ein bisschen habe, der Kommunikation. Der Kommunikation mit Autorinnen und Autoren, der Kommunikation untereinander, der Kommunikation innerhalb der Stadt, egal ob jetzt mit dem Kulturamt oder mit eben der Westspitze oder mit anderen Institutionen, mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut, mit dem Deutsch-Französischen Institut, mit der Volkshochschule, die alle mit uns zusammenarbeiten, und natürlich auch die Fähigkeit, mit Autoren und Autorinnen auf unterschiedlicher Ebene zu kommunizieren, wenn sie Anliegen haben, wenn sie Fragen haben, wenn sie ihnen etwas unklar ist. Da hoffe ich, dass ich da viel hingekriegt habe, aber ich denke, wenn du das Programm jetzt anschaust, wirst du schon sehen, dass da einiges wohl geklappt hat.
Aber so Sachen wie mit der Shortlist, das lässt sich ja nicht planen.
Das ist ja zwei Wochen her. Das ist erst seit kurzem bekannt. Aber es heißt natürlich auch, dass wir in der Planung und in der Programmauswahl ein ganz gutes Gespür hatten für wirklich bedeutende Literatur, bedeutende Gegenwartsliteratur. Und wenn dann natürlich so eine Bestätigung kommt, dass dann eben drei unserer Autorinnen und Autoren von sechs auf der Shortlist drei Stück auch bei uns zu Gast sind, freut uns das natürlich besonders.
Gute Trefferquote, ja. 50%. Die anderen drei waren auch angefragt, oder?
Zum Teil, denn Christian Kracht hatten wir angefragt, der konnte nicht, das war nicht möglich. Aber wir haben halt jetzt drei von ihnen, und auf die drei sind wir natürlich stolz.
Wie würdest du den roten Faden beschreiben? Wonach, wie bringt man das alles quasi in einen übergeordneten Zusammenhang? Du hast gesagt, ja, Stichwort Gegenwartsliteratur.
Ja, man darf das mit der Gegenwartsliteratur vielleicht nicht komplett zu eng sehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Veranstaltung zu William Blake, zu der ich nachher noch gerne was sagen möchte, also ein Autor, der im frühen 19. Jahrhundert gelebt hat. Wir haben eine Veranstaltung zu Janis Ritsos, einer der drei bedeutenden Lyriker des 20. Jahrhunderts in Griechenland, außerordentlich berühmter und in Griechenland auch sehr populärer Mann. Aber die Grundlage ist natürlich, wir kümmern uns um Bücher. Es geht um Sachbücher, es geht um auch Theater, es geht auch um Musik, aber in irgendeiner Weise steht ein Buch dahinter. Literatur, Lyrik, Sachbuch, was immer. Und wir wollen natürlich da eine große Vielfalt erreichen. Also wir wollen jetzt nicht über einen einzigen Kamm scheren, sondern wir wollen möglichst vielfältig sein und auf das eingehen, was eben im Moment aktuell ist, was im Gespräch ist, was für uns auch interessant ist. Und haben wie immer ein Gastland. Das Gastland ist sozusagen das, was uns dann so einen kleinen thematischen Schwerpunkt gibt. Diesmal haben wir uns für die Niederlande und Flandern entschieden, also für niederländischsprachige Literatur, und haben da auch jetzt 5 Veranstaltungen, die das ganz gut repräsentieren. Das ist so ungefähr das, was ich dazu sagen kann. Bücherfest als roter Faden eigentlich an dem Wochenende soll es möglichst vielen Menschen, Autorinnen, Autoren, Besucherinnen, Besuchern viel, viel Spaß machen.
Wie kamt ihr auf die Niederlande?
Das ist ein längerer Auswahlprozess. Wir haben ja dann verschiedene Länder in Europa zur Auswahl. Wir hatten auch mal an außereuropäische Länder gedacht. Aber bei den Niederlanden war es doch so, dass wir sagten, es gibt dort wirklich auch durchaus in Deutschland sehr präsente Autoren, die auch häufig übersetzt werden. Aber es gibt zusätzlich noch eine große Literaturszene in den Niederlanden. Eine sehr lebendige Literaturszene, auch gerade im Bereich der Lyrik, auch im Bereich des Theaters, was wir hier nicht realisieren konnten. Und da wollten wir doch mal gucken, was wir da rausfinden, wenn wir uns intensiver damit beschäftigen, und haben da, glaube ich, auch jetzt was Schönes gefunden und sind damit sehr zufrieden.
Welche Namen gibt's da zu nennen?
Also da haben wir einmal den Ilja Pfeiffer, der sicher einer der bekanntesten Autoren aus den Niederlanden ist, der dort aber nicht mehr lebt, er lebt in Genua. Wir haben den Matthijs Deen, den ich jetzt auch erst durch die Recherche kennengelernt habe, mit dem wunderschönen kleinen, aber sehr skurrilen Buch Der Schiffskoch. Wirklich eine sehr nette Geschichte. Wir haben einen niederländischen Lyriker, den Maarten Ingels, der ein Projekt vorantreibt, und das ist dann auch auf Deutsch erschienen, wo Lyriker, verschiedene Lyriker, Gedichte über Menschen schreiben, die sozusagen unbeachtet begraben worden sind. Also Menschen, die begraben worden sind, aber eben keine Verwandten hatten oder keine Angehörige oder eben nicht berühmt waren, sondern einfach eben dann begraben wurden und keiner hat sich groß drum gekümmert. Und da kümmern sich dann einzelne Lyrikerinnen und Lyriker um Recherchen, versuchen das Leben dieses Menschen, der dort begraben wurde, zu eruieren, rauszukriegen, was der gemacht hat oder was die gemacht hat. Und dann schreiben sie ein ganz persönliches Widmungsgedicht an diesen unbekannten Verstorbenen. Und ich bin sehr froh, dass der Maarten Ingels zu uns kommt. Er kommt mit seinem Übersetzer Stefan Wiczorek, der ein ganz großartiger Übersetzer aus dem Niederländischen ist, aber auch als Moderator hervorragend bekannt ist. Und da haben wir eine Veranstaltung, die uns also sehr, sehr freut.
Lyrische Nachrufe.
Ja, lyrische Nachrufe. Dann haben wir die Marente de Moor, also die Tochter von Margret de Moor, mit ihrem neuen Roman, eine ganz ausgezeichnete Schriftstellerin, die sie schon längst aus dem Schatten, in Anführungszeichen, ihrer Mutter herausgeschrieben hat. Auf die freue ich mich natürlich ganz besonders. Das wird sehr, sehr schön.
Welchen Bezug hattest du vorher schon zu Niederlanden?
Ich lese öfter niederländische Literatur. Ich bin ein ganz großer Fan von Van der Heijden oder von anderen Autoren. Aber jetzt so richtig dann mal zu schauen, was gibt es da an Gegenwartsautorinnen, was gibt es da an Gegenwartsliteratur, an Richtungen, an Strömungen. Das war jetzt also noch mal eine sehr spannende Geschichte. Ich hatte Glück, wir haben einen Berater, den Peter Holland, der auch längere Zeit hier in Tübingen war, der jetzt in Berlin als Literaturveranstalter lebt und der sich ganz intensiv mit niederländischer Literatur auseinandergesetzt hat. Und mit dem zusammen habe ich dann doch eine schöne Liste von Veranstaltungen zusammengestellt und auch dann jetzt davon 5 realisieren können.
Aber nicht im Original gelesen, oder?
Nein, Niederländisch kann ich leider nicht. Ich habe auch einen kleinen Artikel für die Südwestpresse, also fürs Tagblatt, über die Marente de Moor verfasst und habe da sehr, sehr schöne Details und Informationen auf ihrer Webseite gefunden, die ich mir aber mit DeepL dann übersetzen habe lassen. Sonst hätte ich nicht verstanden, worum es da geht.
Aber die Originalsprache mal zu hören, da hat man jetzt auch die Gelegenheit, und sowas wirkt dann ja auch nochmal ganz anders.
Genau. Also alle werden sowohl auf Deutsch, also in der deutschen Übersetzung, wie auch in ihrer Originalsprache lesen.
Selina, wann hast du zum ersten Mal vom Bücherfest mitbekommen und wie war jetzt dein Weg dazu, selber eine Veranstaltung da anzubieten?
Tatsächlich komme ich gar nicht hier aus Tübingen, sondern aus Nuffring. Das heißt, ich bin eigentlich in die eher Richtung Stuttgart gewandt und gegen die Stuttgarter Veranstaltungen. Allerdings studiere ich jetzt seit letztem Jahr Jura in Tübingen und dort hatten wir dann habe ich einen Kurs belegt vom Studio Literatur und Theater, in dem es um Literaturmanagement geht. Und dort haben wir dann eine kleine Gruppe quasi gebildet. Wir haben dann unter der Leitung von der Lyrikerin Caroline Kallis, falls es sie dir was sagt, dann haben wir unter ihrer Führung gelernt, wie man sowas eigentlich macht, wie man eine Veranstaltung organisiert, was es alles braucht. Und dann hatten wir Lust, selber was zu machen. Und wir haben gesagt, okay, zwar ist das Seminar jetzt vorbei, aber wir wollen eben auch was auf die Beine stellen. Ehrlich gesagt haben wir am Anfang gar nicht dran geglaubt, dass wir es dann wirklich machen. Und dann hatte einer von uns die Idee, eine Literatur-WG aufzumachen. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir laden Debütautoren ein, einfach um denen auch eine Bühne zu bieten, weil die ja noch nicht so viele Leute kennen. Und dann sprechen wir ganz locker mit denen darüber, was sie als Person ausmacht. Also es geht zunächst primär um den Autor an sich. Wie schreibt er? Wann schreibt er? Dann natürlich, also klassische WG-Fragen werden einfach gestellt. Und dieses Konzept haben wir dann in Stuttgart auch schon mal ausprobiert gehabt, aber unser Ziel war schon immer, nach Tübingen zu kommen und uns hier irgendwie zu etablieren, weil wir natürlich alle Tübinger sind mittlerweile. und dann hat der Michael uns gefragt, ob wir auch beim Bücherfest mitmachen wollen. Und meine Mitveranstalter, die sind schon länger in Tübingen, die kennen auch das Bücherfest schon ein bisschen besser und die waren natürlich sofort Feuer und Flamme und jetzt, machen wir uns eine zweite Veranstaltung in Tübingen und freuen uns ziemlich.
Der Michael war bei einer von den Veranstaltungen und hat dann quasi gedacht, will ich haben, oder?
Ich habe das Thema von der Caroline Kallis wirklich direkt gehört. Caroline Kallis war ja mit ihrem ersten Lyrikband hier in Tübingen, auch beim Tübinger Bücherfest, und kommt jetzt auch wieder. Die wird am Samstag um 13 Uhr im Stiftsgarten lesen, zusammen mit José Oliver. Und Caroline hatte mir geschrieben, hat mich auf dieses Projekt aufmerksam gemacht. Dann habe ich Kontakt zu Selina aufgenommen und es hat sich ganz schnell ergeben, dass wir da also völlig einer Meinung sind, dass das auf dem Bücherfest stattfinden muss. Und dieses literarische WG-Casting, ich will es auf jeden Fall noch sagen, wird auch im Stiftsgarten, beziehungsweise bei Regen, was wir nicht hoffen, in der Stiftskapelle stattfinden, und zwar am Sonntag um 15 Uhr. Vielleicht magst du, Selina, noch sagen, welche zwei Autorinnen und Autoren ihr für dieses WG-Casting bekommen habt?
Wir haben die Katharina Schaller, die mit ihrem Debüt Unter Wasser flimmern bei uns dabei sein wird. In dem Debüt geht es um eine Protagonistin, die nicht so richtig weiß, was sie möchte im Leben, die eben nicht dem, also ihr Partner ist der Meinung, dass sie jetzt ein Haus bauen und Kinder kriegen, und sie ist damit irgendwie nicht so richtig einverstanden und sucht so ein bisschen den Weg nach zu sich selber. Und der zweite Roman ist von Dalibor Markovic, der das heißt Die Pappel. Und es geht, also es ist ein bisschen an Kafka angelehnt, aber dann doch nicht so ganz wie Kafka. Aber es geht um eine Person, die eben 150 Jahre alt wird und in der Zeit dann verschiedene Sachen durchlebt und erlebt. Und das ist ziemlich lustig auch geschrieben.
Nach welchen Kriterien habt ihr die AutorInnen ausgewählt? Nur Debüt, ist Debüt das einzige Kriterium, oder?
Also das Hauptkriterium ist natürlich, dass es ein Debüt ist. Dann ist unser zweiter Punkt, dass wir möchten, dass es nicht diese klassische Unterhaltungsliteratur ist, sondern eher ein bisschen aus Randverlägen, aus kleineren Verlagen. Und dann möchten wir natürlich, dass unsere Bücher auch ein bisschen im Gegensatz stehen, dass die Autoren unterschiedliche Dinge schreiben, dass wir meistens eben ein traurigeres Buch haben und also auch ein ernsteres Buch und dann auch eher ein lustigeres Buch. Also dann hat man eben einen Kontrast. Wir hatten eben in Stuttgart auch Immer noch wach von Fabian Neidhardt und dann war noch Alexandra Stahl dabei, und dieser Gegensatz hat uns einfach ziemlich gut gefallen. Deswegen dachten wir, bringen wir den auch nochmal jetzt hier weiter mit, und ich denke, dass wir jetzt auch in die Richtung weitergehen werden.
Wer ist dann alles auf der Bühne? Beide Autoren und...
Genau, dann, und dann haben wir noch zwei Moderatoren von unserem Team, die dann quasi die Jury darstellen und eben befragen und gucken, wer dann am Ende einziehen darf.
Also es geht wirklich darum, dann hier, man muss sich bewähren und in eine imaginäre WG einzuziehen.
Genau, also die stellen sich mit fünf Sätzen vor, also quasi eine klassische Bewerbung, wenn man eine E-Mail schreibt auf eine Anzeige, und dann aber geht es natürlich auch um die Bücher und auch um die Person an sich. Also wir schweifen dann auch manchmal ein bisschen ab, aber so ist es ja auch bei einem normalen WG-Casting, wenn einen was interessiert, dann geht man auch mal in die Richtung und bleibt nicht auf dem geraden Pfad.
Und wie sieht die imaginäre WG aus? Wer wohnt da alles? In der WG?
In der WG, da wohnen die beiden Moderatoren. Und wir haben, das war ganz schön, in Stuttgart hatten wir so ein rosanes Sofa. Und das würden wir auch gerne weiterhin behalten. Wenn wir im Stiftsgarten sind, dann natürlich nicht. Wir können das ja nicht rausstellen. Aber wenn wir in die Kapelle gehen oder wie auch immer wir das dann später weiterführen, werden wir auf jeden Fall das rosa Sofa mitnehmen.
Als Markenzeichen fürs literarische WG-Casting. Was hast du alles da beim Literaturmanagement gelernt? Wie war das, was du da gelernt hast und auch dieses dann den Ausschlag zu geben, das selber zu veranstalten?
Also was für mich am interessantesten war zu lernen, war, dass man die Verlage einfach anschreiben muss und Kontakt zu denen aufnehmen muss. Und dann bekommt man ja auch die Druckfahnen. Also kann man eben einen Blick ins Buch werfen, ohne sich jedes Buch kaufen zu müssen. Also das fand ich ziemlich interessant. Und das haben wir dann jetzt eben auch so weitergeführt. Also dass wir dann einfach die Verlage angeschrieben haben. Die waren da sehr offen, haben sich auch gefreut. Wir haben auch ein Angebot direkt von einem Verlag bekommen, der uns dann geschrieben hat, ob wir nicht das Buch mitnehmen wollen. Das war dann tatsächlich auch das Pappelbuch vom Dalibor, das wir jetzt auch machen. Und eigentlich war es vor allem auch die Caroline, die uns da motiviert hat, die irgendwie die fand die Idee ganz toll. Wir hatten die schon während dem Seminar und hat uns dann unterstützt und gemeint, wenn wir was machen, wenn wir danach noch was auf die Beine stellen, können wir uns immer bei ihr melden. Und das haben wir dann eben auch gemacht und haben dann mit ihr noch geschrieben und sie hat uns dann auch unter die Arme gegriffen. Sonst wäre es wahrscheinlich auch gar nicht dazu gekommen, dass wir fertig geworden wären. Genau, aber ja, sie ist eigentlich so unser Fels in der Brandung gewesen.
Und wie kommst du von der Jura zur Literatur?
Also das ist bei mir so, dass ich schon immer Literatur begeistert war. Also ich war sehr gut und auch sehr gerne im Deutschunterricht und mochte auch so Sprachen oder die Arbeit mit Sprache und schreibe auch selber schon, seit ich eigentlich denken kann. Ich habe angefangen mit Gedichten, dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben und habe jetzt letztes Jahr auch meinen ersten Roman geschrieben und bleib da auch dran. Also schreibe quasi in meiner Freizeit. Das passt auch ziemlich gut zu Jura tatsächlich, wenn man da auch sehr viel schreiben muss und es auch sehr viel mit Sprache zu tun hat, nur dass ich jetzt in der Literatur mich natürlich mehr ausleben kann und mehr kreativ sein kann. Genau.
Kannst du da wechselseitig von profitieren? Von der Sprache der Jura fließt da auch mal was ein?
Ja, total. Also in den Gutachten, wenn man die Gutachten schreibt, in den Klausuren muss man ja auch sehr abwechslungsreich schreiben, damit der Korrektor da auch ein bisschen Spaß dran hat, wenn er das durchliest und vielleicht gut gesinnt ist am Ende mit der Note. Und das Abwechslungsreich oder auch, sagen wir mal, eher, dass man ein bisschen mehr Fremdwörter und sowas benutzt, das kann ich auch sehr gut in die Literatur einbauen. Also der Stil ist dann halt schon bei mir dann auch ein bisschen eher gehobener.
Und stellst du deinen eigenen Roman auch mal in der WG vor?
Das müssen wir dann mal noch schauen. Also noch ist er nicht draußen, der kommt vermutlich erst Ende des Jahres raus. Vielleicht machen wir ihn rein, aber es ist halt eher Unterhaltungsliteratur, was ich schreibe und wir machen ja eher dann doch ein bisschen was anderes.
Schon Verlag gefunden?
Ja, ich bin beim Tribus Verlag. Das ist noch ein ganz frischer Verlag, den kennt man noch gar nicht so genau.
Ja, wie blickst du insgesamt so auf die Literaturszene und auch jetzt hier auch auf das Programm vom Bücherfest?
Also für mich ist es jetzt eigentlich eher so ein Start. Also ich habe ja in der Corona-Zeit angefangen, dann wirklich die Bücher zu schreiben und mich wirklich intensiv damit zu befassen. Deswegen ist es jetzt eine der ersten Veranstaltungen, die ich jetzt dann wirklich aktiv und auch mit dem Wissen, das ich mittlerweile mir angeeignet habe durch das Schreiben, besuche. Deswegen bin ich einfach schon sehr gespannt, wie das dann sein wird. Und ja, guck mir das dann einfach mal an. Also ich habe da jetzt doch gar nicht so viel Erfahrung oder so, sondern bin da eher offen für Neues.
Was hast du dir ausgeguckt jetzt im Programm, was du dir vielleicht selber noch angucken wirst?
Also vielleicht gehe ich am Samstag zu der Caroline, weil wir würden die natürlich schon mal gerne dann auch mal in live sehen. Wir wissen ja, was sie uns alles beigebracht hat, aber tatsächlich hatten wir auch noch keine Veranstaltung von ihr. Sie hatte den Flausen-Podcast, den haben wir uns mal angehört gehabt, aber ansonsten bin ich mal gespannt, wie sie ihn echt lesen würde.
Und weitere Highlights, lässt du dich treiben oder?
Ja, ich bin leider am Wochenende gar nicht so dabei, weil ich noch arbeiten muss, um mein Studium zu finanzieren und deswegen dann auch nicht so viel Zeit habe.
Mehrfachbelastung und trotzdem selber schreiben, Literatur und Veranstaltungen organisieren, Respekt.
Ja, das ist halt Leidenschaft.
Ja. Am Sonntag das literarische WG-Casting und die Autoren ziehen dann aber nicht wirklich irgendwo ein. Das ist dann schon imaginär. Ja?
Ja, tatsächlich.
Oder gibt es irgendeinen Preis von der Jury?
Nee, das gibt's auch nicht. Wir wollen die ja nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen ja, dass sie da schön möglichst locker sind und sich präsentieren.
Neue Formate sind auch ja, spannend oder gerade braucht es das auch im Literaturbetrieb? So diese klassische Lesung, ist die trotzdem noch hoch im Kurs, aber So, wie siehst du das, Michael?
Die klassische Lesung wird meiner Ansicht nach nie aussterben. Also Menschen kaufen Bücher, Menschen lesen diese Bücher, haben ein bestimmtes Gefühl für die Stimme des Autors oder der Autorin und freuen sich wahnsinnig darauf, diese Menschen dann auch live kennenzulernen und live zu hören. Vielleicht auch die Gelegenheit, mit ihnen zu reden. Das Tübinger Bücherfest ist ja auch ein Ort der Begegnung. Wenn man dann am Wochenende durch die Altstadt schlendert, kann einem dann einfach wirklich ein Autor, eine Autorin begegnen, die man schon immer mal kennenlernen wollte. Es ist ja nicht so wie bei einer Einzelveranstaltung, wo der Lesende einfach 10 Minuten vorher anreist und 10 Minuten nach der Veranstaltung wieder verschwindet, sondern es gibt doch eine große Möglichkeit, hier Kontakte zu knüpfen und Gespräche zu führen. Also die Lesung wird nie aussterben. Aber es entwickeln sich natürlich immer wieder neue Formate neben der klassischen Lesung. Also zum Beispiel das WG-Casting, das ich von Anfang an überzeugend und witzig fand und mich sehr freue, dass Selina auch so kooperativ und so schnell bereit war, das mit uns zu realisieren. Dann gibt es natürlich jetzt inzwischen ein ganz großes Thema, das ist die künstliche Intelligenz, die immer mehr auch in die Bereiche der Geisteswissenschaften, auch der Literatur eingreift. Da haben wir jetzt inzwischen auch dann Veranstaltungen zu diesem Thema geplant. Es wird eine Veranstaltung zu dem Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem geben, der jetzt dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde, wenn er noch leben würde. Und da geht es um seine ironischen Zukunftsvisionen, inwieweit die sich in irgendeiner Form verwirklicht haben oder eben nicht. Das wird unter anderem auch vom Cyber Valley organisiert, diese Lesung, und ist ein Beitrag der Volkshochschule als Kooperationsbeitrag zum Bücherfest. Das nächste, was aber für mich auch sehr, sehr spannend ist, und ich, wenn du erlaubst, dass ich es ein bisschen ausführlicher vorstelle. Es hat einen ganz kleinen Haken organisatorisch. Es ist immer wieder neu konzipiert worden und konnte deswegen erst sozusagen seit gestern vollständig mit vollständigem Text auf unserer Webseite erscheinen. Was natürlich ein bisschen auch dazu führt, dass wir da noch nicht allzu viele Karten verkauft haben, obwohl die Veranstaltung selber hochgradig spannend ist. William Blake war ein englischer Autor, Zeichner, war Kupferstecher von Beruf und gilt als einer der ganz großen Mystiker, eben aber auch als ein sehr eigentümlicher Mensch. Es wird von ihm zum Beispiel berichtet, dass er im Vorgarten mit seiner Frau seines Hauses oft sehr nackt gesessen hat, was um 1800 in England durchaus noch nicht ganz so üblich gewesen ist, heute vielleicht auch noch nicht. Und er behauptete, unentwegt mit Engeln sprechen zu können und hatte ganz großartige Visionen. Es gibt unglaublich tolle Bilder von ihm. Es gibt ein wunderschönes kleines Büchlein, die Lieder von der Unschuld und der Erfahrung, die er mit eigenen Kupferstichen illustriert hat, wo ganz berühmte Gedichte auch drinstehen, zum Beispiel dieser berühmte Der Tiger, 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 Burning Bright in the Forests of the Night, ein wunderschönes Gedicht. Er hat Illustrationen zu Dante, er hat Illustrationen zu John Milton gemacht und jetzt ist die Idee, diese Texte vorzustellen. Ich möchte das mal ganz kurz einfach vorlesen, weil das einfach gut beschrieben ist. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod wurde die Qualität seiner Arbeit erkannt und seine Dichtung zählt heute zu den bedeutendsten der englischen Lyrik. Auch seine Zeichnungen sind große Werke der englischen Kunst. Jetzt haben wir eine Gruppe Lunar Ring KI, also künstliche Intelligenz, und zwei Frauen, die das jetzt zusammen als Veranstaltung inszenieren. Blakes Arbeiten werden durch kreative künstliche Intelligenz neu interpretiert. Seine Bilder werden von einer KI neu gemalt und in einem endlosen, fließenden, immer neuen Strom von Bildern auf einer Leinwand präsentiert. Ein anderes neuronales Netzwerk hat mit Hilfe der Gedichte von Blake gelernt, eigene Gedichte zu schreiben. Und das ist natürlich ein Konzept, das ist sehr, sehr spannend. Also wir haben hier auf der einen Seite eine künstliche Intelligenz, die sicher eine bestimmte Form von Reife und ausgearbeitet sein braucht, um dem gewachsen zu sein, die dann sowohl optisch, also mit Bildern, wie auch sprachlich eben als mit Texten auf diese Welt des William Blake eingeht. Gleichzeitig werden natürlich auch die Texte von William Blake gelesen und die KI arbeitet dabei im Hintergrund. Und ich finde, das ist schon ein außerordentlich spannendes Projekt, das mir von Anfang an sehr, sehr gefallen hat. Und das, finde ich, sollte für viele Menschen auch wirklich interessant sein. Wie gesagt, wir haben wenig Werbung machen können, weil sich das eben erst vor 3 Tagen richtig herauskristallisiert hat, wie der Ablauf sein wird. Aber ich kann allen wirklich nur empfehlen, sich da vielleicht eine Karte zu sichern. Es wird auch in der Westspitze stattfinden, wo auch die entsprechende technische Ausrüstung zur Verfügung steht, am Sonntag um 15 Uhr. Ich kann das also nur empfehlen. Nicht, weil ich das jetzt als das Highlight unter den Bücherfestveranstaltungen, du hast es auch in den letzten Malen immer wieder gefragt, was ist mein Highlight? Ich habe kein Highlight, ich bin der Organisator. Bei mir sind alle Veranstaltungen gleich wichtig, egal ob es ein großes Projekt wie William Blake oder ein eher noch im Entstehen begriffenes Projekt wie das WG-Casting ist. Mir sind alle Veranstaltungen gleich wichtig, aber der Blake ist mir deswegen, liegt mir deswegen am Herzen, weil wir dafür noch nicht so viel Popularität gewinnen konnten.
Also du musst natürlich auch nach dem Markt gucken und nach dem, wie sich's rechnet. Ja? Aber hier die Zusammenarbeit mit dem Cyber Valley und der Einsatz von KI in der Dichtung, das kann für manche Leute ja schon auch beängstigend wirken. Was denkst du da, siehst du da das unter ethischen Gesichtspunkten und auch hier KI schreibt Gedichte, ist das das Ende des Dichters? Sicher nicht, aber...
Wahrscheinlich nicht. Ich bin da noch nicht wirklich ausführlich genug informiert, wie weit da die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz inzwischen gehen. Ich habe einzelne Beispiele gesehen von der visuellen Umsetzung. Die haben mich sehr fasziniert. Ich muss sagen, das ist ein wirklich ganz grandioser Effekt, wenn Bilder, die man kennt, durch die KI beständig verwandelt werden und in eine ganz andere optische Dimension gebracht werden. Das hat mich überzeugt. Das ist aber eher auch ein fließender Prozess. Es geht hier nicht darum, dass die KI ein Gemälde macht, dass man sich dann an die Wand hängt. Das sind Flusselemente, die sehr, sehr wichtig sind. Wie es mit Texten ist, kann ich noch nicht beurteilen. Ich würde das sehr, sehr gerne mir jetzt anhören am Sonntag, weiß aber leider nicht, ob ich die Gelegenheit habe, dorthin zu kommen. Es ist ja der Fluch des Organisators, dass eben gerade die Veranstaltung, die man jetzt nun wirklich monatelang begleitet hat, dann ohne mich stattfinden müssen, weil ich andere Dinge regeln muss. Wenn das so wäre, dass ich da hingehen kann am Sonntag, würde ich mir das natürlich auch gerne anhören. Ich möchte jetzt auch sagen, das ist jetzt leider peinlich, dass das WG-Casting und der William Blake zum gleichen Zeitpunkt stattfindet. Also man kann sich wirklich frei entscheiden. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Entscheidungsimpuls, wenn ich noch erwähne, dass das WG-Casting keinen Eintritt kostet, aber trotzdem bitte vorher online eine Karte sichern, damit wir die Kontaktverfolgung nach Corona auch dann vor Ort haben.
Das ist dieses Jahr auch zum ersten Mal so, dass es keine Abendkassen geben wird oder keine Vorortkassen. Man muss alles vorher online erledigt haben. Ja?
Es war eine schwere Entscheidung. Wir haben immer Abendkassen gehabt. Wir haben physischen Vorverkauf in den Buchhandlungen oder beim Verkehrsverein oder in der Stadtbücherei gehabt. Es war diesmal eine schwere Entscheidung. Wir wissen, dass unser Publikum zum Teil eben auch aus älteren Menschen besteht, die nicht so versiert sind im Umgang mit Internet, mit Online-Kauf. Viele möchten es auch nicht, weil man dann eben doch Zahlungsdaten hinterlegen muss, wenn man online eine Karte kaufen will. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass wir von allen, die eine Veranstaltung besuchen, auch schon den Namen und die Adresse haben. Das ist nun einfach Vorschrift, das sind Corona-Regeln. Wir könnten nicht an einer Schlange, wo 200 Besucher anstehen, von jedem Einzelnen akut im Moment kurz vor der Lesung die Kontaktdaten erheben. Deswegen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, das so zu machen und hoffen sehr, dass es die meisten Menschen dann doch möglich machen konnten, sich da eine Karte zu sichern.
Aber ich kann jetzt schon für meine Familie 6 Karten kaufen, wenn ich wollte. Das geht, oder muss da jede Person einzeln?
Du kannst auch 6 Karten kaufen, aber wir wissen dann auf jeden Fall, wir haben dich als Ansprechpartner. Sollte je was passieren, wirst du dann vom Gesundheitsamt heimgesucht und entsprechend behandelt.
Es ist jetzt ja so, da sind viele Veranstaltungen gleichzeitig an Orten. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn 70 Veranstaltungen an 3 Tagen stattfinden.
Das sind ja nicht 3 Tage. Wir fangen ja freitagabends erst um 19 Uhr an. Also ich sage immer, das sind 70 Veranstaltungen in 18 Stunden etwa. Also 18 Stunden Veranstaltungszeit, 70 Veranstaltungen. Vor 4 Jahren waren wir noch bei 120 Veranstaltungen. Das war noch ein bisschen aufwendiger. Und auch für die Besucherinnen und Besucher frustrierend, weil dann sehr, sehr viele Veranstaltungen gleichzeitig waren. Aber es ist halt so. Es gibt viele Dinge gleichzeitig. Wir haben uns bemüht, zum Beispiel die die Beiträge aus unserem Gastland nicht gleichzeitig stattfinden zu lassen, sodass, wenn jemand Interesse an der niederländischen Literatur hat, auch alle Veranstaltungen besucht werden können. Wir haben uns natürlich auch bemüht, dass bestimmte Autorinnen und Autoren, die einen Zusammenhang haben, also Monika Helfer ist ja mit Michael Köhlmeier zusammen und verheiratet, dass die natürlich auch nicht gleichzeitig lesen. Also solche Sachen haben wir dann schon versucht, bei der Orts- und Zeitverteilung zu berücksichtigen. Aber es ist halt ein großer Aufwand und es lässt sich nicht vermeiden. Es wird am Samstagmittag ein geballtes Programm geben, das gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfindet.
Vielleicht kannst du noch mal uns hier einen kleinen Ausschnitt geben. Du hast was mitgebracht, auch um hier was zu lesen, oder?
Was ja, picken wir uns da nochmal? Es ist erstaunlich. Eigentlich ist ja das Genre Lyrik auf keinen Fall eines, das zu großen Umsätzen im Buchhandel beiträgt. Das ist ganz im Gegenteil eher eine Nischensparte für Enthusiasten. Und wir haben aber trotzdem ein außerordentlich schönes Lyrikprogramm zusammengestellt. Und ich freue mich immer, dass das gelungen ist. Und da ist es jetzt so, ich habe jetzt einen Text mitgebracht, ein Gedicht von Anja Kampmann. Anja Kampmann war vor 4 Jahren beim Tübinger Bücherfest mit ihrem ersten Gedichtband. In der Zwischenzeit hat sie einen Roman geschrieben, dessen englische Übersetzung für den Bukas-Preis nominiert gewesen ist und ist jetzt wieder mit einem neuen Gedichtband bei Hansa Verlag zutage getreten. Und da habe ich gedacht, bringe ich doch einfach mal ein Gedicht mit und lese es vor. Das Schöne ist, also vor 4 Jahren, als Anja da war, habe ich damals die Lesung von ihr ganz kurzfristig moderiert und das war eine schöne Erfahrung, außerordentlich sympathische, ausgesprochen kluge Frau mit einem ganz, ganz großen Gespür für Sprache und diese feinen Abstufungen der Sprache, die in der Lyrik ja eben unglaublich wichtig sind. Und jetzt wird sie aber diesmal nicht von mir moderiert, sondern von einer Kontrabassistin begleitet, von Sophia Scheifler, die mit gleich 2 Kontrabässen kommen wird, einem Kontrabass mit Natursaiten und einem Kontrabass mit Metallsaiten. Finde ich auch ein schönes Format, ich freue mich sehr drauf, hoffe, dass ich da vielleicht hingehen kann, aber ich lese euch jetzt einfach mal ein Gedicht gleich das erste Gedicht aus diesem Band vor. Der Band heißt »Der Hund ist immer hungrig«. Das erste Gedicht in dem Band geht so. Es war das Jahr. Es war das Jahr, in dem sich alles beugte. War es schlechte Luft, ein Gas, vielleicht von jenem großen Beben im Friaul. Was soll's, er hörte Sagen, hörte Zahlen, der schwarze, schlechte Gartenpest war nun herangedrängt bis an die Mauern des Palasts. Und es war Sommer, heiß. Und Clemens saß zwischen 2 Feuern, er blieb, er ließ sich bringen Holz und Wein und saß zwischen 2 Feuern. In manchen Nächten stahl er sich hinein, sah alle Jagd und sah den Hunger an den Wänden Hunde, Falken, Hirschjagd, Kritzeleien. Es war das Jahr der Pest, ein Jahr, das keines war, die Flammen nur als Farbe stiegen auf. Ein Negativbereich, vor dem die Spuren dieser Träume seltsam schwankten, und hungrig strich der schwarze Atem übers Land. Im Negativbereich, verzerrt zwischen 2 Feuern, saß Clemens, um ihn leuchtete die Angst. Gib mir ein Bild, gib mir die hohen Wände, gib mir ein Spiel, gib mir die Jagd und jenen dunklen Wald, in dem sich unergründlich suchen lässt der Weg, und der vorangeht, kennt die Spur, und der vorangeht, kennt das Schicksalslied der Wünsche, das ich sang.
Schön. Lyrik im Lokalmagazin und dann beim Tübinger Bücherfest mit Kontrabassbegleitung. Wann ist die Veranstaltung?
Anja Kampmann liest am Samstag, also morgen Abend um 19 Uhr im Casino. Das also am Neckar, das Gebäude.
Drin und draußen wird es bespielt, oder?
Das wird drinnen bespielt. Wir haben dort einen großen Saal gemietet. Draußen ist ja der Freistil-Biergarten. Das heißt, also es ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, auch nach der Veranstaltung, nach der Lesung, nach den anderen Lesungen, die dort stattfinden, ebenfalls, sich auch noch dann am Neckar, an diesem Neckarufer, einen ein Bier zu holen und vielleicht auch noch eine Kleinigkeit zu essen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Dasselbe gilt auch für die Westspitze. Direkt unter dem Saal im ersten Stock ist ein neues Restaurant, sodass die ganze Zeit auch bewirtet ist. Das ist auch eigentlich immer eine schöne Sache, um sich ein bisschen zu entspannen, weil bestimmt auch viele Lesungen die Menschen berühren und auch vielleicht erschüttern werden. Und da gibt es diese Gelegenheit dann dazu.
Die Eröffnung ist auch im Casino?
Nein, die Eröffnung ist in der Westspitze. Heute Abend, um Gottes Willen, das ist heute. Ich habe Angst. Heute Abend um 17 Uhr ist die Eröffnung in der Westspitze. Es wird auch eine kleine Bewirtung geben. Der Eintritt ist frei. Auch hier haben wir gebeten, dass die Menschen sich eine kostenlose Karte sichern. Wir werden das natürlich nicht mit aller Strenge verfolgen können. Wenn jetzt doch noch jemand kommen möchte, ist er herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Es wird eine Einführung geben von Heinrich Riedmüller von Osiander, der ja dieses Bücherfest trägt. Dann von Herrn Palmer wird es eine kurze Rede geben. Dann wird Peter Buwalda, das ist der 5. niederländische Autor, der zu Gast ist, der dann auch heute Abend in der Westspitze gleich anschließend lesen wird, ein kurzes Statement auf Niederländisch abgeben. Und der schon erwähnte Stefan Wieczorek wird etwas zur niederländischen Literatur sagen. Umrahmt wird das Ganze von Bernhard Mohl. Bernhard Mohl ist ein in Tübingen ja sehr bekannter Musiker, sehr, sehr feinsinniger, sehr sensibler Mensch, der ein neues Programm mit Mörike-Liedern hat, das er dann auch am Samstag, also morgen um 19 Uhr im Stiftsgarten präsentiert. Er wird dann für die Eröffnung diesen kleine Kostproben aus diesem Programm geben.
Und jetzt frage ich nicht nach Highlights, aber vielleicht hast du noch mal die Chance, jetzt einzelne Veranstaltungen zu erwähnen, die dir vielleicht besonders am Herzen liegen oder wo du denkst, ja, das ist irgendwie schon besonders.
Ja, wie gesagt, ich möchte da eigentlich sehr, sehr ungern etwas herausgreifen. Es ist immer wieder schwierig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Genre oder auf die Sparte Sachbuch gehen. Wir haben ja auch immer beim Bücherfest ein größeres Sachbuchprogramm. Auch das Sachbuch ist natürlich, kann sogar eine literarische Gattung sein. Es gibt Autoren und Autorinnen, die stilistisch fantastische Sachbücher schreiben. Ein Beispiel ist das berühmte Völkerwanderungsbuch von Mischa Meyer, das hier in Tübingen entstanden ist, aber nicht beim Bücherfest vertreten ist. Es gibt ein Projekt eines Vereins, das sich um Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kümmert und dort Erfahrungsberichte der betroffenen Patientinnen und Patienten gesammelt und aufgezeichnet und auch veröffentlicht hat. Das Buch heißt Vögel im Kopf und es wird heute Abend um 19 Uhr im Museum Kino 1 vorgestellt von Bernd Gommeringer, einem der Herausgeber und weiteren Herausgebern. Das ist zum Beispiel ein Projekt, es ist schon in Tübingen bekannt, es ist schon mal vorgestellt worden. Das ist normalerweise ein Ausschlusskriterium für uns, weil wir eigentlich dann doch Sachen haben möchten, die in Tübingen noch nicht waren. Bei dem Buch ist es von der Gewichtigkeit her so, dass wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall bei uns haben, nochmal, und es wird wieder viele Menschen anziehen und es wird viele Menschen betroffen machen. Da geht auch der Eintritt komplett an den Verein, der Kinder und Jugendliche unterstützt, die davon betroffen sind. Eine andere Sache ist eine Journalistin, FDP-Politikerin, Caroline Preißler, die ein Buch über die Streitkultur in der Demokratie geschrieben hat, das jetzt neu erscheint und auch beim Bücherfest, glaube ich, sogar zum ersten Mal präsentiert wird. Und zwar im Streitgespräch oder im Gespräch, es muss ja kein Streit sein, mit Boris Palmer. Und den haben wir dazu gewinnen können. Und es geht ja bei Boris Palmer in seinen Kommunikationen auch immer für ihn selber auch um die Frage, wie wird in einer Demokratie gestritten, wo werden Grenzen überschritten, wo werden Dinge getan, die kommunikativ nicht mehr sinnvoll sind, nicht mehr fruchtbar sind. Und auf dieses Gespräch können natürlich viele Menschen gespannt sein. Das ist morgen um 15 Uhr im Weltethos-Institut, einem weiteren Kooperationspartner von uns, mit dem wir außerordentlich gut zusammenarbeiten. Das sind so jetzt mal so zwei Punkte aus den Sachbüchern. Es gibt aber noch das große Hegel-Buch von Jürgen Kaupe, dem FAZ-Herausgeber, das, glaube ich, auch für den Sachpreis in Leipzig nominiert war oder ihn bekommen hat. Sorry, dass ich das jetzt leider doch nicht mehr weiß. Ich habe es schon in der Hand gehabt, ich habe drin gelesen, es ist außerordentlich gut geschrieben und da habe ich natürlich vor allem erstmal die Kapitel angeschaut, die sich mit Hegel in Tübingen beschäftigen und da hat man doch noch einiges Neues zu erfahren gehabt und der Herr Kaube ist auch eine imposante Figur und ein sehr, sehr guter Leser. Es wird sicher auch eine sehr spannende Veranstaltung.
Von international bis national bis zur eben lokalen Szene, das waren jetzt schon einige Geschichten, die hier vor Ort passieren. Was kann man über die Literaturstadt Tübingen im Jahr 2021 sagen? Gibt es da noch Dinge, die auch ja, von größerer Beachtung sein können, die Potenzial haben?
In der Bücherfestbeilage, die am letzten Wochenende im Tagblatt erschienen ist, am Samstag, gibt es immerhin zwei dreispaltigen Artikel über Tübingen auf dem Tübinger Bücherfest, wo da alle Tübinger Beiträge auch nochmal ein bisschen angerissen werden. Natürlich ist Tübingen nach wie vor eine lebendige Literaturstadt. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und wir haben auch sozusagen zwei Autoren da, die aus der Vergangenheit der Tübinger Literaturszene stammen, nämlich Tibor Schneider, der die Tübinger Dichterkammer gegründet hat und der seinen neuen dadaistischen Gedichtband vorstellen wird am Samstagabend um 21 Uhr in der Galerie Fingur, die ebenfalls als Kooperationspartner dazugekommen ist. Wir haben Markus Hammerschmidt dabei, der ja 30 Jahre in Tübingen gelebt hat, lange Zeit Mitglied in der Künstlergruppe Holzmarkt gewesen ist und hier auch immer wieder auch Lesungen hatte. Er hat eine fantastische Erzählung mit dem Titel Rom geschrieben, mit einem ganz absurden Handlungsverlauf, da möchte ich jetzt noch nicht viel verraten. Markus ist zusätzlich auch ein außerordentlich guter Leser, ebenso wie Tibor auch. Wir haben Herrn Kuschel, der über Goethe und den westlichen Divan geschrieben haben. Wir haben Gerd Uding, wir haben Ansgar Thiel, den Sportwissenschaftler. Wir haben natürlich Joachim Zelter mit seinem Buch Die Verabschiebung, also dieses wirklich bedrückende und aufsehenerregende Buch über die fast illegale Abschiebung seines Schwagers, das hier in Tübingen uns lange Zeit beschäftigt hat und erst durch den Einsatz wirklich engagierter Politiker, ich mache jetzt keine Wahlwerbung, sonst könnte ich den Namen nennen, wieder zurückgeholt werden konnte. Also solche Dinge haben wir durchaus da. Wir sind mit allem, können wir auch beim Bücherfest immer wieder hier vor Ort auf einen ganz, ganz großen Fundus an völlig verschiedenen Ideen, völlig verschiedenen Möglichkeiten zurückgreifen. Es werden auch zwei Autorinnen aus dem Silberburg Verlag da sein, die am Sonntag um 11 und um 13 Uhr im Landgericht lesen werden, mit ganz unterschiedlichen, aber regionalen Themen. Was noch für mich auch wichtig ist, wir sind ja auch immer in Kooperation mit den sozusagen die ausländischen oder fremdsprachigen Beziehungen pflegenden Institutionen, mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut und mit dem Institut Kulturell, die beide mit Veranstaltungen auch beim Bücherfest vertreten sind. Da hätten wir zum Beispiel die Katinka Kraft, das ist eine Lyrik-Performerin aus Berlin, eine Deutsch-Amerikanerin, die am Sonntag um 11 Uhr im Stiftsgarten auftreten wird. Das verdanken wir dem Deutsch-Amerikanischen Institut, also hier nochmal ganz für alle Kooperationspartner vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr immer was dazu beitragt und dass ihr immer das Programm bereichert. Die Volkshochschule, habe ich schon genannt, ist vertreten mit dem Stanislaw-Lem-Programm und das Deutsch-Französische Institut mit mehreren Veranstaltungen. Gestern Abend war schon eine und jetzt morgen Abend mit der ersten Verleihung des Literaturpreises Premiere. Der Literaturpreis Premiere wird an eine französischsprachige Autorin oder Autor verliehen, wenn deren Buch das erste Mal ins Deutsche übersetzt worden ist. Das sind alles Veranstaltungen, die sehr, sehr spannend sind, die auch interkulturell sind, wie aber auch viele Themen der Bücher, die wir auch von deutschen Autorinnen und Autoren haben oder eben von unseren Niederländern.
Du hast sie alle im Kopf, oder? Du hast das Programm da, aber alle Veranstaltungen hast du im Kopf mit Zeit und Ort.
Zur Sicherheit habe ich hier die Liste. Ich sage dir, es ist sehr, sehr wichtig, gute Listen zu haben. Zur Sicherheit habe ich die Liste hier vor mir liegen. Aber im Großen und Ganzen dürfte ich ungefähr wissen, wann was stattfindet. Ja.
Was gibt es noch zu tun bis zur Eröffnung für dich jetzt?
Ziemlich viel. Wir müssen zum Beispiel unseren Infostand aufbauen. Heute Mittag ab 3 Uhr sollte der stehen, sodass wir einen Anlaufpunkt haben für alle, die Fragen haben. Wir müssen natürlich die Eröffnung organisieren. Dann müssen die Schlüssel besorgt werden, dass wir dann am Wochenende in die entsprechenden Räume hinein können. Dann müssen die Bücher für die Büchertische angeliefert und dann wieder auch wieder auf die Büchertische gebracht werden. Es gibt schon sehr, sehr viel zu tun. Also unser Orga-Team mit vielen Helfern und Helferinnen, die wir jetzt dann doch haben, ist bis Sonntagmittag um 15 Uhr schwer beschäftigt und am Sonntagmittag um 15 Uhr findet von uns die letzte Veranstaltung statt. Aber ein Kooperationspartner von uns, nämlich der Hölderlin-Turm, mit dem wir ebenfalls die besten Beziehungen pflegen. Vielen Dank, Sandra Potsch, für diese tolle Kooperation, wird am Morgen um 11 mit einer Veranstaltung und am Sonntag um 17 Uhr mit der letzten Veranstaltung das Bücherfest bereichern. Bis dahin haben wir viel zu tun. Wenn am Sonntag um 15 Uhr die letzte Veranstaltung begonnen hat, glaube ich, kann ich mich zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir alles geschafft.
Da bleibt nicht viel Zeit zum Lesen, oder? Oder was lest ihr abschließend vielleicht noch? Was liegt gerade bei euch auf dem Nachttisch? Was lest ihr?
Also ich lese gerade von Charlotte Link, Der Verehrer, falls es was sagt. Also ich bin eher in dem Kriminalbereich zu Hause und also mag dann auch gerne die Psycho-Thriller oder so, wo man ein bisschen die Abgründe von der menschlichen Psyche sich anschauen kann und dann versucht zu verstehen, warum Verbrecher Dinge tun, die sie tun. Und das kann ich dann natürlich in meine eigenen Bücher mit einbauen.
Und kannst du gleich in der Jura wieder verwerten vielleicht
auch. Ja, genau. Ich hatte jetzt auch ein Praktikum im Strafrecht und da findet man dann doch auch in der Realität viele Beispiele, die man wieder in Bücher reinbringen kann.
Michael, bei dir, was liegt da?
Natürlich neben vielen Büchern, die beim Bücherfest vertreten sind, die ich zum Teil dann eben auch von den Verlagen bekomme und dann auch zum Teil zumindest mir einen großen Überblick verschaffe, lese ich im Moment von Matthias Enar, Das Bankett der Totengräber. Das ist ein ganz faszinierender Roman, ziemlich skurril. Sonst bin ich ganz auf deiner Linie, Selina. Ich lese auch sehr, sehr gerne Psychothriller, die gut geschrieben sind und die wirklich auch substanziell die Psyche eines Täters, auch eines Verbrechens, auch der Opfer natürlich darstellen. Das ist auch für mich immer ein großer Erkenntnisgewinn. Ich denke, gerade die Thriller sind ja ein Genre, wo sehr viele sachliche Informationen auch über soziale Verwerfungen, über psychologische Probleme, über auch strukturelle Probleme, Strukturen auch der Polizeiarbeit, der ehrenamtlichen Arbeit von Helfern dargestellt werden. Als Lektor habe ich ja sehr, sehr viele Krimis auch betreut und da muss ich immer sagen, da liebe ich Bücher, die eine große, profunde Sachkenntnis beweisen und dann auch wirklich in ihren objektiven Tatbeständen auch zuverlässig sind.
Vielen Dank an euch beide, Selina Brecht und Michael Raffel. Schön, dass ihr da wart und ich wünsche euch allen tolles Bücherfest und gute Veranstaltung.
Ja, wir danken dir, dass wir da sein durften und für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön, das möchte ich ja auch mich anschließen.
Sehr gerne. Das war's Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wiederholung gibt's nochmal am Samstagmorgen und alle Wortbeiträge gibt's nachzuhören und auch herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am kommenden Montag in der zweiten Stunde ab 11 Uhr zu Gast. Sandra Linsenmeier und Jan Henning sind beide in der Olga vom Kulturpostfestival in Reutlingen, dem Nachfolger der Kulturnacht oder der abgespeckten Version. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.